Wir haben es heute mit einem denkwürdigen Jahrestag zu tun. Heute vor 39 Jahren, also am 18. Oktober 1977, haben sich im Hochsicherheitstrakt der JVA Stuttgart-Mannheim die drei RAF-Mitglieder Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe das Leben genommen. Dem war eine Zuspitzung der Auseinandersetzung zwischen der RAF und dem westdeutschen Staat vorangegangen, eine Reihe von Ereignissen, die später als der deutsche Herbst in die Geschichte eingegangen sind. Wir wollen den Todestag von Bader, Enslin und Raspe hier zum Anlass nehmen, um hier einen historischen Rückblick auf den deutschen Herbst zu werfen. Und ich freue mich, dass ich dazu Wolfgang Kraushaar am Telefon begrüßen kann. Wolfgang Kraushaar ist Politikwissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung. Er ist gewissermaßen ein Chronist der 68er-Bewegung und hat auch immer wieder zum linken Terrorismus gearbeitet und publiziert. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen, Herr Kraushaar.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich würde vorschlagen, damit zu beginnen, so ein Schlaglicht auf die Situation zu werfen, in der sowas wie die RAF und der linke Terrorismus entstehen konnten. Die RAF entstand ja gewissermaßen im Zuge des Niedergangs der 68er-Bewegung. Wenn man sich so Kinofilme oder solche Kurzdokumentationen zu diesem Thema anschaut, dann steht da ja oftmals der Generationenkonflikt im Zentrum, gewissermaßen ein ins Extreme eskalierter Generationskonflikt. Für mich war das als Erklärung immer so ein bisschen zu wenig. Wie würden Sie denn die gesellschaftliche Situation in der BRD beschreiben, aus der heraus dann die RAF entstanden ist?
Naja, das ist nicht so ganz einfach, das in wenigen Worten zu charakterisieren. Wir haben es damals ja bei der 68er-Bewegung eigentlich mit einer weltweiten Protestbewegung zu tun gehabt, die sich maßgeblich vor allen Dingen gegen den Vietnamkrieg der Vereinigten Staaten gerichtet hat und darüber hinaus Probleme der Wohlstandsgesellschaften, Industriegesellschaften der damaligen Zeit zum Vorschein gebracht haben. Und in der Bundesrepublik Deutschland war es insofern noch was ganz anderes, als dort, wenn man so will, die Last der nationalsozialistischen Vergangenheit, die nicht wirklich verarbeitet war, sehr gedrückt hat. Und dagegen hat sich eine jüngere nachfolgende Generation aufgewandt und dagegen begehrt. Und das hat sich miteinander vermischt. Man kann sagen, dass viele derjenigen, die damals in der Studentenbewegung am Ende der 60er Jahre aktiv geworden sind und von denen dann einige, ganz wenige, muss man allerdings betonen, dann auch bereit waren, in den Untergrund zu gehen, die Waffe in die Hand zu nehmen, die waren durch eine ganz bestimmte Mischung geprägt. Einerseits einem starken Misstrauen gegenüber den bundesdeutschen Institutionen, weil sie wussten, dass dort noch viele Ex-Nazis sozusagen in Ämtern waren. Auch der damalige Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger war zum Beispiel ein ehemaliges NSDAP-Mitglied, also auch ein ehemaliger Nazi, und das hat das Ganze sehr erschwert. Und andererseits wollte man sich angesichts der damaligen Aktualität des Vietnamkrieges durch die wesentliche Schutzmacht, westliche Schutzmacht, die Vereinigten Staaten, nicht vorwerfen lassen, nochmal geschwiegen zu haben, angesichts der Tatsache, dass dort Unrecht begangen würde. Das ist, glaube ich, wenn man das auf eine kurze Formel bringen wollte, das hauptsächliche Erklärungsmuster für die Entstehung einerseits einer großen Protestbewegung, andererseits aber auch einer Abspaltung im Niedergang dieser Protestbewegung, das haben Sie richtig angedeutet, durch die Rote Armee-Fraktion.
Jetzt ist ja die RAF im Zuge von Delikten entstanden, die im Vergleich zu dem, was später dann passiert ist, ja erstmal relativ harmlos waren, nämlich Kaufhausbrände, also das Anstecken von Kaufhäusern aus Protest gegen den Vietnamkrieg, den Sie ja auch schon erwähnt hatten. Und im Zuge dieser Kaufhausbrände sind dann mehrere von denen, die da beteiligt waren, sozusagen geschnappt worden und es sind Gerichtsprozesse angestrengt worden. Dann waren sozusagen Andreas Bader einer von denen, die sich da der Verhaftung entzogen haben, und es kam dann sozusagen zur Festnahme wiederum, und dann gab es die Befreiungsaktion, an der dann auch Ulrike Meinhof beteiligt gewesen ist. Man kann sagen, dass sich ja ab dem Zeitpunkt dann eigentlich ja die Eskalation immer weiter gesteigert hat. Also in dem Zuge sind 34 Menschen von Mitgliedern der RAF ermordet worden, 24 Mitglieder der RAF selber sind gestorben. Welche Faktoren haben denn Ihres Erachtens dazu beigetragen, dass es dermaßen eskaliert ist?
Also zunächst mal würde ich doch ein paar Retuschen an dem Bild anbringen wollen, das Sie eben selber geliefert haben. Also die Warenhausbrandstifter vom April 1968 waren keine Mitglieder der RAF. Die RAF gab es bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, sondern die RAF hat sich gegründet mit der sogenannten Baader-Befreiung vom 14. Mai 1970. Das ist also wesentlich später gewesen. Und es waren 4 Warenhausbrandstifter, darunter halt Andreas Baader und Gudrun Enslin. Die waren zusammen ein Paar. Das muss man einfach wissen. Und diese 4 sind verurteilt worden im Oktober 1968 zu einer 3-jährigen Freiheitsstrafe wegen menschengefährdender Brandstiftung. Und die haben dann die Hälfte ihrer Haft abgesessen und danach sind sie auf freien Fuß gekommen und sind dann, bevor die Reststrafe hätte verbüßt werden müssen, sind die dann untergetaucht. Und daraus ist dann in der Folge auch über mehrere Schritte, sie haben sich zunächst in Frankreich, dann in Italien aufgehalten, die RAF gegründet worden und der maßgebliche Strippenzieher in diesem Gründungsprozess ist der ehemalige APO-Anwalt Horst Mahler gewesen. Und Horst Mahler hat Baader und Enslin zum Beispiel aus Italien nach Berlin zurückgeführt und da ist dann Andreas Baader aufgrund einer Falle, die ihn von einem V-Mann, genauer gesagt einem Agenten des Berliner Landesamts für Verfassungsschutz gestellt worden war, dann auch verhaftet worden. Und das war der Grund, der Anlass, um eine Befreiungsaktion durchzuführen. Die wiederum brachte es mit sich, dass Ulrike Meinhof auch in den Untergrund gegangen ist. Und dann hatte man eigentlich sozusagen die Grundkonstellation der RAF vor Augen. Und die konnten aber dennoch nicht wirklich in Aktion gehen, weil sie kannten sich einfach viel zu wenig aus mit Waffen, mit Sprengstoff und so weiter. Und die ließen sich dann ausbilden im Juni, Juli 1970 von den Palästinensern im Nahen Osten in Trainingscamps der El-Fatah. Das heißt, ohne die Palästinenser hätten die gar nicht wirklich in Aktion treten können. Und sie waren zunächst mal mehr oder weniger ja eingesperrt in dieser Insel West-Berlin. Und erst nachdem sie sich entschieden hatten, in die Bundesrepublik, also so ab Dezember etwa 1970 überzuwechseln, haben die eigentlich ihre terroristische Praxis so richtig entfaltet. Aber das ist dann in mehreren Stufen geschehen und hat in der Tat eine zunehmende Radikalisierung an den Tag gelegt und nachher mündet das mehr und mehr in Entführung von prominenten Personen der Öffentlichkeit und der Industrie und so weiter, von Banken und die hat man im Zweifelsfall dann auch ermordet. In der Regel sind diese Personen entführt worden, um Gefangene freizupressen.
Jetzt haben ja die Mitglieder der RAF selber ihre eigenen Taten mit Theorieversatzstücken des Antiimperialismus begründet. Das scheint mir eine seltsame Mischung zu sein. Einerseits eben die Orientierung am lateinamerikanischen Guerilla-Konzept, auf der anderen Seite die Orientierung am Marxismus-Leninismus. Sozusagen im Zuge des Zerfalls der Studentenbewegung sind ja die K-Gruppen entstanden, die den Marxismus-Leninismus da vorangebracht haben. Aber jetzt musste man ja beides auf die westdeutschen Großstädte übertragen und das scheint mir eben das Widersprüchliche daran zu sein. Also die BRD war ja nicht der lateinamerikanische Dschungel und Lenin selber, der hätte ja zum Beispiel so individuelle Terrortaten gar nicht gut geheißen. Was zeichnet denn Ihres Erachtens den Antiimperialismus der RAF aus?
Naja, bei diesem Ansatz muss man natürlich wissen, dass sich eine Gruppierung wie die Rote Armee-Fraktion als eine Stadtguerilla-Organisation verstanden hat. Und um das zu erklären, zu erläutern, muss man zurückgreifen auf, in der Tat, dass, wenn man so will, lateinamerikanisches Szenario, insbesondere die Tatsache, dass es auf Kuba gelungen war, durch eine Guerillagruppe um Fidel Castro halt 1959 die Macht zu ergreifen, halt das dortige Batista-Regime zu stürzen. Und in der Folge hat sich dann in Brasilien ein Ansatz herauskristallisiert durch einen Mann namens Carlos Marighella und in Uruguay durch die Tupamaros, die darauf insistiert haben, dass nicht das Konzept der Landguerilla, wie es auf Kuba praktiziert worden sei, für verschiedene südamerikanische Länder Gültigkeit besitzen würde, sondern das einer Stadtguerilla. Und dieses Konzept hat man in Europa übernommen. Und zwar war das nicht einfach nur die Rote Armee-Fraktion, das waren auch die Roten Brigaden und andere Gruppierungen, die zur selben Zeit etwa in Europa auch jeweils aus sich radikalisierenden Studentenbewegungen heraus entstanden sind. Da war das ganz ähnlich oder fast genauso. Was den Antiimperialismus anbetrifft, ist das eigentlich aus deren Sicht sehr einleuchtend gewesen. Der Hauptfeind war in ihren Augen waren die USA wegen des Vietnamkriegs und dagegen richtete sich das. Aber dann der Übertragung und der Weiterung, man sprach immer damals von den Metropolen, die Stadtguerilla würde würde in den Metropolen, das heißt in den Großstädten auftreten müssen. Und die Großstädte erschienen ihnen sozusagen als der Dschungel in einer vergleichbaren Weise mit dem, was sich in Lateinamerika im wirklichen, tatsächlichen Dschungel abgespielt hat. Also Che Guevara war ja da in Bolivien dann im Oktober 1967 dann gefangen genommen und umgebracht worden. Also das sind sozusagen unterschiedliche Konzepte einer Art von Guerillakampf. Aber der eigentliche, wenn man so will, Wahnsinn bestand ja darin zu glauben, man könnte mitten in Europa in einem hochindustrialisierten Land mit einer etablierten Demokratie, mit einem hohen Wirtschaftswachstum, man könnte dort sozusagen einen Guerillakampf vom Zaun brechen. Das war natürlich ein Wahnwitz und das zur gleichen Zeit, als nicht nur die Adenauer-Ära, die lag bereits in der Vergangenheit, sondern die Große Koalition sozusagen überholt worden war, dadurch, dass eine sozialliberale Koalition unter einem Bundeskanzler Willy Brandt konstituiert worden war, die sich ja Reformen, eine explizite Reformpolitik auf die Fahnen geschrieben hatte und auch mit der neuen Ostpolitik für eine Entspannungspolitik gegenüber den östlichen Staaten aufgetreten war. Also das war eigentlich ein Riesenwiderspruch und man muss sich in der Tat wundern, dass die RAF dann insgesamt 28 Jahre hat existieren können.
Jetzt haben Sie in Ihren Publikationen zur RAF und zum bewaffneten Teilen der linken Bewegung, da haben Sie immer wieder darauf hingewiesen, dass in der Ideologie des linken Terrorismus auch der Antisemitismus immer wieder eine Rolle gespielt hat. Das ist ja nicht nur in der RAF, sondern auch in der Bewegung 2. Juni und in anderen linksterroristischen Gruppen. Wenn wir da den Blick jetzt vielleicht mal auf die RAF beschränken, wo hat sich denn da Ihres Erachtens Antisemitismus geltend gemacht?
Naja, das wurde am deutlichsten vielleicht als 1972 im September während der Olympischen Spiele in München ein Überfall auf die israelische Olympiamannschaft durchgeführt worden ist. Das ist sozusagen der größte terroristische Eklat, den es auf bundesdeutschem Boden wohl gegeben hat. Und diese Mitglieder, die dann von der Gruppe Schwarzer September als Geiseln genommen worden waren, sind dann ja auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck alle zu Tode gekommen. Wenn man sich die Erklärungen von Ulrike Meinhof und auch von Horst Mahler durchliest, dann glaubt man nicht, was man da zu lesen bekommt. Denn diese Aktion, die ja auch mit dem Tod der meisten Aktionskommandomitglieder vom Schwarzen September geendet hat, wird da als eine modellhafte antiimperialistische Aktion geradezu gefeiert. Und man muss einfach sagen, dass die RAF von Anfang an eingespannt gewesen ist in palästinensische Aktivitäten, ein Kooperationsnetz mit den Palästinensern und sofern von Anfang an anti-israelisch gleichzeitig ausgerichtet war. Das heißt, wir haben seit 1970 eine bewaffnete Gruppe gehabt, die sich hat ausbilden lassen von den Palästinensern, die dazu bereit war, mit denen zu kooperieren. Und dann sind auch von bestimmten Gruppierungen halt Auftragsarbeiten, könnte man sagen, übernommen worden. So hat zum Beispiel ein Frankfurter Soziologiestudent, der die revolutionären Zellen begründet hat, die es seit 1973 gab, dann 1976 eine Air France-Maschine mit seiner Begleiterin nach Entebbe entführt und dort für eine Selektion zwischen jüdischen und nichtjüdischen beziehungsweise israelischen und nichtisraelischen Geiseln gesorgt. Ja. Und dieses Kapitel hängt sozusagen auch den Deutschen insgesamt und dem deutschen Terrorismus noch heftig nach. Das ist ja jetzt gerade vor 40 Jahren geschehen, weil damit das Thema Selektion auf einmal unter terroristischen Vorzeichen sozusagen eine Erinnerung an das, was in Auschwitz geschehen ist, auch wenn das nicht unbedingt in einzusetzen ist, aber dennoch in der israelischen Öffentlichkeit wachgerufen hat. Es hat damals eine wahnsinnige Befreiungsaktion gegeben und die in drei Hollywood-Filmen sozusagen nochmal auf ein anderes Medium sozusagen überspielt worden ist. Und das ist sozusagen ein gravierendes Kapitel, die Frage, inwiefern halt der bundesdeutsche Terrorismus halt nicht nur antizionistisch und anti-israelisch gewesen ist, sondern inwiefern er also darüber hinaus auch antisemitisch war.
Ich würde vorschlagen, dass wir uns nun dem Ereignis nähern, das sich heute ja zum 39. Mal jährt, die Todesnacht von Stammheim, dass sich da Bader, Enslin und Raspe das Leben genommen haben. Das ist ja eingebettet in eine weitläufigere Entwicklung, die auch mit der sogenannten zweiten Generation der RAF zu tun hat und die eng verbunden ist mit der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Was ist denn da passiert, bis es schließlich zum Selbstmord dieser drei kam?
Naja, die RAF hatte geplant und bezeichnenderweise in einem Trainingscamp des Anführers der PFLP Special Command Dr. Wadi Haddad im Südjemen eine Offensive 1977, eine Offensive 77, um nämlich ihre, wenn man so will, führenden Leute aus Stuttgart-Stammheim herauspressen zu können. Und das war im Sommer, Herbst 1976 alles geplant worden. Das führte als erstes zur Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback am 7. April 1977 in Karlsruhe. Als zweites dann im Sommer zu der versuchten Entführung des Bankiers Jürgen Ponto. Und da der sich nicht entführen lassen wollte, hat man ihn erschossen. Und als drittes am 5. September 1977 in Köln zur Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, der ein sehr prominenter Mann damals war. Er wurde in der Illustrierten Stern als der Boss der Bosse bezeichnet. Er galt sozusagen als die Inkarnation der Unternehmer, des Unternehmertums. Und man hat Schleyer überhaupt nur entführen können, weil man erstmal alle seine Begleiter hat ermorden können. Und das ist da geschehen. Das ist also ein sehr zynischer und brutaler Akt gewesen. Und dann gab es halt ein riesiges Tauziehen über insgesamt 44 Tage hinweg. Und das war, was die innere Sicherheit der Bundesrepublik anbetraf, also schon fast so etwas wie der Worst-Case-Fall, den man dort hatte. Und es mussten sich ja die Politiker selber auch unmittelbar bedroht fühlen durch die RAF. Und das hatte dann zur Folge, dass es, und zwar als Unterstützungsleistung durch die Palästinenser, eine Flugzeugentführung von Mallorca-Touristen nach Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, gegeben hat und eine Befreiungsaktion, die dann die GSG 9 durchführte, die hat dann all die Geiseln, die von dieser vierköpfigen palästinensischen Entführergruppe dann auch genommen worden waren, befreien können. Von den Entführern selber waren bis auf eine alle erschossen worden. Und das wiederum wurde in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober dann kurz nach Mitternacht im Deutschlandfunk als erstes als Nachricht verbreitet. Und man muss davon ausgehen, da man im 7. Stock in Stuttgart-Stammheim auch seitens der dort inhaftierten RAF-Mitglieder Rundfunk hören konnte, dass sie das gehört haben, dass sie darauf gewartet haben, wie das ausgehen würde. Und da sie nun wissen mussten, dass damit sozusagen ihre letzte Trumpfkarte, was ihre Freipressung anbetraf, nicht gestochen hatte, war eigentlich klar, dass sie auf unabsehbare Zeit da tatsächlich dann weiter im Gefängnis bleiben würden und dass es sozusagen keine Aussicht mehr geben würde, durch weitere Aktionen sie freizupressen. Der Staat ließ sich einfach nicht erpressen und das hat wohl dazu geführt, dass dann die Vorbereitungen griffen und sich drei von ihnen, nämlich Bader, Enstin und Raspe, das Leben genommen haben und Irmgard Möller, es gab halt noch eine vierte, Irmgard Möller wurde mit Messerstichen aufgefunden, blutend, die war aber nicht sonderlich schwer verletzt, eher leicht verletzt und es hat anfangs die Hypothese gegeben, dass es ein Mordkommando gegeben haben könnte in diesen Zellen, in der 7. Etage in Stuttgart-Stammheim. Innerhalb der Linken oder der radikalen Linken ist das sehr stark verbreitet gewesen, diese Annahme, aber es spricht überhaupt nichts dafür und hat von Anfang an nichts dafür gesprochen, warum hätte ein Mordkommando eine vierte sozusagen Person oder eine vierte RAF-Frau dort überhaupt am Leben lassen sollen. Die wäre ja Zeugin gewesen oder hätte Zeugin sein können für das, was da verübt worden war, aber als solche ist sie nie in Erscheinung getreten. Also das ist, scheint mir ziemlich an Haaren herbeigezogen zu sein, diese Überlegung. Aber dennoch ist das ein dunkles Kapitel. Man spricht häufig von der Todesnacht von Stammheim und es hat eine Zeit lang halt immer wieder sozusagen das Aufwärmen dieser Kontroverse über Mord oder Selbstmord gegeben.
Nun ist ja der Selbstmord von Bader, Enslin und Jaspe nicht das Ende der Geschichte der RAF gewesen. Die hat sich ja dann erst im Jahr 1998 offiziell aufgelöst. Wie hat sich die RAF denn nach der Todesnacht von Stammheim weiterentwickelt?
Also für die RAF war es zweifelsohne so, dass sie ihren Zenit überschritten hatte und nicht mehr in der gleichen Weise sozusagen agieren konnte. Es führte auch dazu, dass 1980 sich dann ja 10 ehemalige RAF-Mitglieder in die DDR abgesetzt haben und dort unter falschem Namen halt weiterlebten, ohne terroristisch weiterhin tätig sein zu können. Und es ist dann so gewesen, dass Brigitte Mohnhaupt, die bereits von Baader und Enslin die designierte Nachfolgerin als Führungsfrau geworden war, dass die sozusagen das Heft des Handels in die Hand genommen hatte. Die wurde dann 1982 ebenso wie Christian Klar und andere verhaftet. Und es setzte dann ein Umschwenken mit der sogenannten dritten Generation. Die hat sich nochmal in einer anderen Weise auf das bloße Konzept des Antiimperialismus bezogen. Also deren Ziel bestand halt nicht mehr darin, halt Gefangene freizupressen. Die Führungscrew der RAF war ja durch das, was sich da 77 abgespielt hatte, tot. Das war nicht mehr der Ansporn ihrer sozusagen Aktionsüberlegungen, sondern die haben sich dann darauf kapriziert halt, sogenannte Vertreter des militärisch-industriellen Komplexes zu ermorden. Das heißt Manager der Industrie, das heißt Bankiers wie Alfred Herrhausen zum Beispiel 1989 im November oder dann halt 1991 auch den Treuhandchef Detlef Carsten Rohwetter in Düsseldorf im April. Und das ist sozusagen eine ganz andere Ausrichtung gewesen seitens der RAF und man hat dort nach wie vor viele Ungewissheiten, weil es kaum Mitglieder der dritten Generation gibt, die man hat fassen und vor Gericht stellen können. Eine Ausnahme ist Birgit Hogefeld etwa, eine der wenigen Ausnahmen, die dann auch verurteilt werden konnte und inzwischen auch wieder auf freiem Fuß sich befindet. Und die RAF hat sich dann aufgelöst im April 1998. Und es gibt eine Auflösungserklärung, eine sehr umfangreiche, wo von ihrer Seite auch die Toten in den eigenen Reihen alle genannt werden. Und wenn man sich dieses Dokument durchliest, hat man den Eindruck, dass sie immer noch versucht hat, auch im Moment ihrer Niederlage, ihres organisatorischen Abtretens, auf der Legitimität ihrer Ansprüche zu beharren und gleichzeitig verkündet hat, dass es offenbar nicht zum Erfolg hat führen können. Also es ist wenig einsichtsfähig, was man dort dann sozusagen als letzte gemeinsame Erklärung veröffentlicht hat.
Nun stelle ich mir die Frage, was dann eigentlich bleibt, wenn man heute auf die Geschichte der RAF zurückschaut. Ich schaue ja irgendwie auf diese Geschichte als jemand, der durchaus so Sympathien hat mit sozusagen dem Ausgangspunkt der 68er-Bewegung, mit der Neuen Linken, die damals entstanden ist und aber sozusagen immer sozusagen am besten eigentlich die Position fand, die aus linker Perspektive damals schon die RAF kritisiert hat. Wenn Sie als Politikwissenschaftler sich mit der RAF auseinandersetzen, was würden Sie da für Schlüsse draus ziehen, wenn man das überhaupt so allgemein fragen kann?
Naja, das erste ist natürlich, was ich schon bereits angedeutet habe, dass es überhaupt keinen Ansatz geben kann, der in irgendeiner Weise legitimationsfähig wäre, für eine etablierte rechtsstaatliche Demokratie eine Art von Guerillakampf ausrufen zu wollen. Das ist von vornherein legitimationsunfähig und insofern ist es auch richtig, das als terroristisch zu bezeichnen. Terrorismus ist ein Ausschließungsbegriff. Das bedeutet, dass alles, was als terroristisch identifiziert werden kann, auch nicht in der Lage ist, für eine legitimationsfähige Überwindung von Unrechtsverhältnissen tatsächlich beitragen zu können. Das muss man zum einen feststellen. Es mag anders aussehen in Ländern, in denen Diktatoren, vor allen Dingen Militärdiktaturen, an der Macht sich befinden. Dort kann es durchaus in Erwägung gezogen werden können, dass sich dort Guerillagruppen aufbauen, um diese zu bekämpfen. Da gibt es die unglaublichsten Beispiele aus der Geschichte. Man muss ja auch sehen, dass in Israel, bevor Israel als Staat gegründet worden war, es mit einer Gruppe namens Irgun eine Art von Guerilla-Organisation gab. Und der Anführer der Irgun ist Menachem Begin, der spätere israelische Ministerpräsident gewesen. Also da muss man sehen, in welcher Zeitphase man was da beurteilt, unter welchen Verhältnissen, ob das gerechtfertigt gewesen ist, zu Zeiten der britischen Mandatsherrschaft in Palästinenser tatsächlich das zu tun, ist noch eine ganz andere Frage. Aber ich will nur damit andeuten, es gibt ein Spektrum von Ländern und von politischen Zuständen, in denen das eine gewisse Gerechtfertigkeit finden kann. Aber es ist von vornherein meines Erachtens außerhalb des politischen Diskurses und der Überlegungen in etablierten demokratischen Ländern wie beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland.